Grüezi miteinander, mein Name ist Daniel Leckert und es freut mich, dass ich heute quasi Gast kann sein beim Urs Lüthi. Wohin die Reise geht, wohin das Gespräch geht, keine Ahnung. Darum ist es so spannend, weil es nicht ein vorgefertigtes Interview ist, wo wir alle Fragen bekommen haben. Und ich bin schaurig gespannt und freue mich eigentlich so auf die nächsten 45 Minuten, wohin die Reise gegenseitig eigentlich geht.
Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Dani, ich begrüße dich zu einer weiteren Folge vom Podcast Leadership made simple. Und ich möchte gerade mit der ersten Frage starten. Was macht dich zum Leader?
Danke vielmals, Urs. Also ich möchte dich herzlich begrüßen. Was macht es uns? Also, wenn mich etwas fasziniert, dann bin ich begeistert. Dann kommt vielleicht ein bisschen Sternzeichen wieder her. Das geht dann relativ schnell. Und wenn ich von etwas begeistert bin, dann habe ich das Gefühl, die ganze Welt muss begeistert sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich dann suche, Leute, wenn ich eine Idee habe oder etwas habe, wo ich finde, wer macht mit mir mit. Und zweitens ist, dass ich dann glaube, gewisse Fähigkeiten habe, vom Studium oder etwas, auch die sogenannte Infrastruktur, um erfolgreich sein können, Organisation, Prozess, Produkt und so weiter, eigentlich können zusammentun. So in meinem ersten Job bei der Zellpack dort als Verkaufsleiter, habe ich immer gesagt, ich bin ein Infrastrukturverkaufsleiter, ich muss die Infrastruktur machen und dann gehen meine Leute. Und wenn ich das Spesensystem ändere, dann tun sie 3 Tage rumdiskutieren und telefonieren und verbrauchen Energie. Aber das Hauptsächliche ist, glaube ich, dass wenn ich von etwas begeistert bin, das Gefühl, die ganze Welt muss sein und sie versucht dann die Leute auch mitzuziehen und quasi zu überzeugen.
Mhm. Also wir kennen ja uns ja schon rund 34 Jahre, wie wir ja festgestellt haben. Und das mit der Begeisterung, das kann ich wirklich unterstützen. Das habe ich immer so empfunden. Ich finde es spannend, ich habe immer vorangehende Gespräche, auch in dieser Serie, genau das auch gehört von einem CEO, der gesagt hat, er ist begeisterungsfähig und tut die Leute gerne begeistern. Gleichzeitig heisst das aber auch, man muss auch akzeptieren, dass manche Leute hat, die nicht so auf dieser Schiene abgeholt werden können. Und es gehört die Fähigkeit von einer vorgesetzten Person, auch Leute abzuholen, die vielleicht nicht in der ersten Welle oder in der ersten Welle von der Begeisterung mitgetragen werden. Wie holst du denn die ab?
Ich hatte mal einen Chef, der ist von der IBM gekommen. Den haben wir gerade recht gross auf den Kopf gestellt. Das ist wirklich, also, da ist der ganze Zellpack nicht mehr das gestanden, wo vorher war. Und er hat einen guten Ding gehabt und hat gesagt, look, wenn du 100 Leute hast und mit denen vorwärts gehst und über eine Brücke gehst, musst du einmal an der Brücke zurückschauen. Wenn noch 80 Leute auf der anderen Seite sind von der Brücke, dann musst du noch einmal retour gehen, musst die Leute überholen. Wenn 80 oder 90 Leute mit dir mitgekommen sind, dann musst du die anderen 10 sein lassen und musst am Schluss weiterlaufen. Und ich glaube, das trifft sich ein bisschen. Du musst die Mehrheit haben, du wirst nie alle haben. Das ist, du wirst nie bei allen beliebt sein im Leben und so weiter. Das muss auch nicht sein. Du musst auch Leute haben, die kritisch eingestellt sind, sonst wirst du irgendwann farbenblind und läufst ins Verderben. Aber die Grundidee, die Struktur oder die Strategie oder die Vision, die muss vorne getragen werden. Und sonst musst du noch mal eine Schlaufe machen. Wir haben einmal in der Zellpack eine sogenannte Chefqualifikation gehabt. Und da hat mir mal einer gesagt, die Schulanlässig von deiner Tür sind, da kommen die Leute immer ran. Und ich sage, jetzt sage ich es am Eckert und am Schluss kommen sie mit deiner Meinung raus. Und das habe ich dann aber auch daraus gelernt, dass ich auch gewisse Sachen, wenn es wichtig war, bei gewissen Leuten, am nächsten Tag nochmal nachgefragt habe, gesagt, ist es immer noch gut? Oder habe ich dich jetzt einfach spontan überschnurrt und dann einfach häufig gehabt und mal gesagt, nein, gestern haben sie mich gelinkert. Also,
wir werden es genommen nennen.
aber das ist für mich wichtig gewesen, weil ich bin einem, der gerne zum Teil heiß debattiert. Also wir haben ja auch heiß debattiert. Und ich mache dann zum Teil so lange, bis ich das Gefühl habe, da muss jetzt einfach überzogen sein, dass das gut ist. Und vielleicht eben, es kann nicht die Idee sein, dass er mit seiner Meinung kommt, mit meiner rausgeht und dann die Heim merkt, hey, eigentlich ist das Gespräch gar nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das sind dann Schlaufen, wo ich auch für mich kann ich sagen, hey, gang vielleicht nochmal zurück, wenn so etwas wichtig ist. Mit der Zeit kennst du auch die Leute, die wirklich sagen, nein, finde ich nicht gut, oder die, die dann so sind. Und habe so versucht, die Leute ein bisschen abzuholen. Ne? Und das Zweite vielleicht auch, das habe ich auch müssen lernen, bin eigentlich eher so ein bisschen, täuscht vielleicht jetzt ein bisschen, aber ein bisschen ein introvertierter Typ. Das heisst, ich habe für mich gesponnen, bis alles perfekt fertig war. Und dann habe ich quasi das ganze Blatt angelegt und habe damit die ganze Umwelt überfordert. Und ich habe müssen lernen, frühzeitig mal ein bisschen rauszugehen, was in meinem Kopf ist, dass auch der andere Zeit hat. Du, was meinst, wäre das etwas? Und nicht warten, bis ich einen fixfertigen Plan habe und dann komme. Das ist auch am Anfang da privat ein bisschen so gewesen. Ich habe gesagt, hey, könntest du mich nicht früher mit einbeziehen? Nicht, wenn der Plan fixfertig steht. Und heute gehe ich jeder mal an und sage, du, ich habe das und das im Kopf, oder was würdest du meinen, oder du das mal überlegen. Also auch das frühzeitige Einbeziehen von den Leuten und nicht so lange an einem Plan arbeiten, bis er fix fertig ist und dann das Gefühl, jetzt müssen alle aufstehen und applaudieren, wie im Opernhaus, wenn es fertig ist.
Ja, also ich glaube, oder gerade, ich möchte zurück auf die Begeisterungsfähigkeit, weil es ist wirklich eine Charaktereigenschaft, die dich von Anfang an eigentlich ausgezeichnet hat. Und der Ansatz vom eher Introvertierten, der meint dich, der spürt man bei dir auch. Das zeigt sich in dem, dass du immer sehr gut vorbereitet kommst. Also, wenn ich dich früher erlebt habe, war auch später, du bist nicht unbedingt, wo jetzt einfach ad hoc schnell etwas erzählt, sondern du tust das durchschaffen. Und das ist eine grosse Qualität. Aber die Gefahr, die ich denke, da sich drinnen verbirgt ist, und das hast du schon angesprochen, dass wenn du dich argumentativ so stark kommst, auch dreht von deiner Rolle als ein CEO, dann wird es manchmal für das Vis-à-vis schwierig, sich da wirklich richtig einzubringen. Und es gibt Situationen, da gibt es nur einen Weg, das ist ganz klar. Es gibt aber auch Situationen, wir haben auch schon über die kreative Phase geredet, wo wir selber miteinander schon hatten, wo wir den Miro gespielt haben. Die sehr überzeugte, begeisterte Vorträge von dir können dazu führen, dass dann vielleicht zum Teil von vis-à-vis gewisse Ideen oder gewisse Inhalte nicht können vermittelt werden. Wie hast du das gemerkt, beziehungsweise was ist doch in dein Sicherheitsdispositiv gesehen, damit dass du das nicht allzu oft machst, dass du vielleicht mit deiner Begeisterung sie vis-à-vis auch kannst vielleicht ein bisschen überrennen?
Ja, ich glaube, du brauchst vielleicht auch ein bisschen Leute rundherum, die ein bisschen, ich sage dir, immer ein bisschen anders sind wie du, oder? Also, bist du ein Taffer, dann musst du einen haben, der hin und wieder geht, so hat es nicht so gemeint. Bist du einer eben ein bisschen lieber, dann musst du vorne einen Taffer haben. Also, es ist auch wichtig, dass du Leute rundherum hast, die, ja, die wissen, man darf bei Meckert einmal anderer Meinung sein. Also, solange ich auf der sachlichen Ebene bin, schätze ich das. Ich habe es manchmal unterschätzt, dass auch wenn ich in einem Meeting etwas sage, dass quasi einfach jetzt, weil ich der Chef bin, das gemacht wird. Und das ist eigentlich fatal. Oder? Ich habe an verschiedenen Orten, das habe ich gelernt von Rico Hongkong, sogenannte Strategiekomitees ins Leben gerufen, wo Leute aus verschiedenen Abteilungen und aus verschiedenen Hierarchiestufen über das Thema debattieren oder sagen, eben ein bisschen Miro spielen oder wie könnte ihr Reis gehen, wo nicht einfach nur die GLA entschieden drin ist und so. Und trotzdem habe ich dort manchmal, und das ist ein sicheres Problem, dann nehme ich mir vor, ich lasse zuerst die anderen reden und schaue, was sie finden. Und wenn es dann aber spannend wird, dann muss ich mich einfach einbringen und dann kann ich ja eifrig diskutieren. Und das ist sicher manchmal nicht so einfach. Oder? Darum vielleicht dann einmal schlaufen, dann noch am nächsten Tag sagen, hey, ist wirklich gut. Oder habe ich dich jetzt als CEO einfach so zu Tag geschnurrt, was du ja gesagt hast. Also, aber ich glaube, insgesamt ist es aufgegangen. Es ist auch, wenn man sagt, ja, jeder hat den Hund, der zu ihm passt, also hat jeder den Mitarbeiter, der zu ihm passt, oder? Und ich habe immer selbstständige Mitarbeiter gewählt. Ich habe einen Neufundländer als Hund gehabt, der mehr oder weniger manchmal gemacht hat, was er hat wollen. Und ich habe keinen deutschen Schäferhund gehabt. Wir haben die Struktur in einer anderen Firma von uns gekannt, in einer Tochterfirma, die sehr oben abgeführt worden ist. Und der mir gesagt hat, du musst auch die Privat, du musst Mails von deinen Leuten lesen und dann siehst du, wie gut privat sie sind. Und er hat gesagt, das interessiert mich doch gar nicht. Also, ich glaube, es ist auch wichtig, dass für die Strategie, die du hast, oder die Führung, die du hast, dir auch die richtigen Leute rundherum hast. Mhm. Eben, Berner Sennen und Neufundländer, die auch sagen, hey, geht nicht. Also, mein Hund hat mich angeschaut, ich habe Nein gesagt, und er ist über den Haken, ist das Restaurant aufgegessen und ist wieder gekommen. Ja? Aber ich will auch so die Leute, also, mir ist auch lieber ein Mitarbeiter, der einen super Einsatz hat oder super Verkauf und zwischendrin halt ein bisschen über die Schnur haut und dann holt ihn halt wieder zurück und sagt, hey, jetzt bist du ein bisschen zu weit gegangen. Aber du fängst dich an gehen mit diesen Leuten auch und die reinen Ja-Sager, die sollen dann ab, die fühlen sich auch nicht wohl, wenn sie selber etwas entscheiden müssen, die das. Und ja, du fängst vielleicht auch mit Leuten umgehen, die mal sagen, hey, bin ich nicht einverstanden. Ich habe jetzt in der Grafachse einen Teamleiter, PM gehabt, der ist manchmal schon um 3:30 ins Büro gekommen, um 6:30 noch da gewesen, weil so schnell hat er sich nicht überzeugen lassen. Aber, und das war dafür der Vorteil gewesen, wenn er dann überzogen war, ich habe in dem Sommer vor einem Jahr etwa ein 4-stündiges Gespräch gehabt. Und am Schluss plötzlich hat er gesagt, jetzt weiss ich, was du willst, ich setze dir das um. Also lieber das, als halb, wo sagen, ja, Chef, und wenn nachher gehst du schauen, ist alles halbpatzig gemacht. Ja, brauchst du ein bisschen solche Leute vielleicht rundherum, und musst du deine Leute rundherum tun, die auch selbstständig sind, die Eigenverantwortung wollen und dann das auch umsetzen, und es manchmal harte Diskussionen gibt. Wenn man dann aber mal auf dem gleichen Weg ist, geht es heute auch viel schneller vorwärts, weil es leitet niemand mehr etwas quer rein.
Also kann man aus dem auch schliessen, gescheiter mehr Zeit investieren, damit das vis-à-vis versteht, was man meint und dass es mitträgt, als schnell etwas anweisen, durchdrücken und dann Gefahr laufen, dass es dann in der Umsetzung gleich nicht so gemacht wird, wie man es an und für sich angedacht hat.
Ja, das habe ich auch zum Teil in der Grafakquise lernen bei gewissen Projekten. Dann hat man das in der GLA geschaut und dann ist das vielleicht einfach, weil man ja im Stress ist und morgen hast du noch einen Kundentermin und dort hast du noch das, ist es einfach weitergegeben worden und weil du ja eben selbstständige Leute angestellt hast, haben dann die selber angefangen, Ideen entwickeln und plötzlich kommen die retour und du musst sagen, nein, so ist das nicht gedacht gewesen. Dann ist die Zeit länger verloren. Ein Frust für die Leute, weil die haben gemacht. Also, wenn du sagst, das ist nicht verhandelbar oder das ist der Rahmen des Projekts, du mehr Zeit investieren, um zu sagen, wohin wollen wir, was sind die Rahmenbedingungen und so weiter, als zu überzeugen, weil nachher geht es schneller. Und gerade wenn du eine mehrstufige Organisation hast, das ist dann wirklich der Unterschied von der Zeltpack oder Sharp nachher zu der Lani und so weiter, wo du doch über GL, über technische Leiter, Regionalleiter, also wie bewege ich einen Verkäufer oder einen Techniker über 3 Führungsstufen? Weil wenn einer dazwischen das nicht lässig findet, weil es für ihn vielleicht einen Nachteil hat, dann kommt das an der Basis ganz falsch an. Oder? Und dann ist es so ein Hochzeitsspiel, wo du einander ins Ohr den Satz sagst und der am Schluss erzählt ganz etwas anderes, wie der Erste eigentlich gesagt hat. Ich bin ein paar Mal an die Kaffeemaschine gekommen und habe Leute gehört diskutieren und sagen, wo ist das Problem? Da habe ich gemerkt, hey, das ist nicht so angekommen bei den Leuten. Und wenn du dann direkt mit den Leuten geredet hast, dann sagst du, ja, ist noch gut. Also ja, lieber in der Vorbereitung, in der Planung, bevor du sagst, wir gehen das Zeug aus dem Weg räumen, als dass du nachher dauernd Leute hast, oder immer wieder ein bisschen abändern tun oder nicht ganz so machen. Und das ist mir dann auch schon passiert, dass ich den Leuten gesagt habe, der Kunde, wir machen das so und so und so. Und nachher musste ich feststellen, dort haben sie es gar nicht so gemacht. Ja, du lieber am Anfang mehr investieren und nachher rollt der Zug, als dass du schnell loslässt und am Schluss. Und das ist auch für den Mitarbeiter. Meine, wenn ich von meinem Chef etwas überkomme und ich hätte nachher eine Idee und er sagt, nein, das habe ich nicht gemeint, dann bin ich frustriert. Mhm.
Du bist ja bei der Zeltpack, und das ist auch dort, wo wir uns 1987 kennengelernt haben, so als junger, dynamischer Uni-Abgänger eingestiegen in der Rolle des Verkaufsleiters. Bist dann relativ schnell die Karrierestege hochgegangen und hast dann auch in anderen Unternehmen immer in der IT-Branche, du hast es vorhin selber erwähnt, Sharp, Lanier, Grafax, in der Rolle des CEO gearbeitet. Vielleicht das mal so als erster Revue, wenn du siehst, deine Rolle, die du hast, zuerst als Verkaufsleiter und nachher in diesen verschiedenen Unternehmungen, was denkst du, vor allem aus der Sicht vom Verkaufsleiter, vom CEO, wie hat sich die Art vom Führen für dich verändert? Was sind das, wo du heute weißt, das war am Anfang nicht so gewesen, das hat sich anders entwickelt und im Positiven oder im Negativen?
Am Anfang, ja, wie gesagt, da bist du auch jung und man war auch dort technologisch gewesen, es sind so viele neue Sachen gekommen, es ist ja gerade schon verrückt, dort ist der Telefax haben wir eingeführt, das können wir ausführen, wenn wir in Pension gehen, es sind digitale Sachen gekommen, also dort war natürlich immer der Trieb gewesen, quasi auch ein bisschen, ja, Zeltpack muss investieren, das ist neu, der G4-Fax ist neu, SAP ist neu. Und nachher irgendwann lernst du dann mal, hey, musst du ja zuerst vielleicht Geld verdienen, bis du wieder ein bisschen weiter investieren. Und das Zweite ist das, was du gesagt hast, wenn du ein diskussionsstarker Mensch bist oder das liebst, ist natürlich, sobald die Organisation noch kleiner ist, dann hast du, ich bin dort jedes Team-Meeting von der Technik in der Zählpack, vom Verkauf. Das heisst, ich habe direkt auf den Verkäufer und auf die Technik reingewirkt. Und gleichen ist nachher gewesen, der Sharp. Sharp Schweiz hat 50 Leute gehabt, oder? Da ist mir gefragt gekommen, der Christbaum hinkommt an Weihnachten, ob der Chef bald, wenn er da ist. Und dann ist der grosse Schritt natürlich, wie gesagt, zu der Lange gewesen, oder? Plötzlich hast du einen Verkaufsleiter Schweiz, dann hast du einen Grosskundenverkaufsleiter, dann hast du einen für Deutschschweiz, dann hast du einen Verkäufer. Und plötzlich musst du über Stufen hineinführen. Also ich muss schauen, dass der seinen Leuten das erzählt, dass am Schluss der Verkäufer sich so bewegt, wie wenn ich es selber würde machen. Und das ist das, was ich immer gesagt habe, ich möchte mal eine Woche Chef von der UBS, von der Nestle oder von der ABB sein. Wie machst du das mit 300'000 Leuten? Dass sich 300'000 Leute in den Ecken hinein bewegen, die du willst, ohne dass zwischen ihnen einer aus eigener Karriere gelöst oder weil es nicht gut macht, das macht. Und ich glaube, das ist sicher der grösste Ding war und dann eben auch zu lernen, wie hole ich es wieder ab. Mhm. Sicher auch, ja. Das ist schon, solange du die Leute natürlich, eben, wenn du begeisterungsfähig bist und direkt mit den Leuten schaffst, kannst du direkt Einfluss nehmen auf die, du kannst sie motivieren, kannst sagen, hey, das ist cool gewesen, was du gemacht hast. Und je mehr das natürlich dazwischen ist, zwischen dir und der Basis, desto schwieriger ist natürlich, auch die abzugeben. Darum haben wir auch sowohl in der Lanier wieder Grafax am Schluss mindestens zweimal im Jahr direkte Mitarbeiterinfos gemacht, weil das die Möglichkeit ist, um direkt an die Leute zu reden, ohne das zwischen ihnen rauszuholen.
Mhm.
Und das Zweite ist sicher, dass auch dein Menschenbild oder sicher, du machst Erfahrungen, du machst positive Erfahrungen, negative Erfahrungen. Das ist dann mehr ein bisschen auch gegen den Schluss gewesen. Du musst auch aufpassen, dass wenn du negative machst, von einzelnen Mitarbeitern nicht darauf schliessest, dass die ganze Belegschaft so ist und sagst, wenn das nicht geschätzt wird, mache ich das Weihnachtsessen mehr oder ich weiss nicht was, sondern immer noch sagen, hey, der Großteil findet es uncool.
Mhm.
Ich glaube, das ist sicher auch eine Herausforderung, dass dann die neuen Generationen, da die X, Y und Z-Generationen gekommen sind, wo zum Teil, wir haben 10 Lehrlinge in der Grafax. Wir waren eine kleine Firma. Wir haben KV-Lehrlinge, wir haben IT-Lehrlinge, wir haben Logistik-Lehrlinge. Das war manchmal eine riesige Herausforderung und manchmal war es ein riesiger Gewinn. Wenn du die Leute dann kannst begeistern, dann sind sie abgegangen. Und wenn es langweilig war, dann haben sie sich gemacht. Also, und auch das Obrigkeitsgefühl, wo vielleicht früher, wo wir noch in der IT-Pach zusammen waren und so, das Obrigkeitsgefühl, das ist natürlich dann weg. Also, da kann ein Lehrling locker an die Kaffeemaschine kommen und sagen, hey, wie geht's? Hast du schönes Wochenende gehabt? Und dann verschrickst du es. Und dann merkst du, aber wenn sie du hast, dann hast du es. Also, das ist sicher auch das Ganze. Die Leute, also die gekommen sind, die haben sich auch verändert und die wieder können auf eine Bestleistung zu trimmen. Ich meine, auch die ganzen hierarchischen Strukturen und so, die werden natürlich heute immer mehr durchmischt mit den neuen Generationen.
Mhm. Ja, ich finde noch einen Aspekt spannend. Was ich in meiner Erfahrung habe, in meinen Coachings von Führungsleuten, ist oft, gerade wenn es auf der Stufe, wie du dich bewegt hast, auf CEO-Stufen ist, dass man vielfach über verschiedene Stufen direkt Einfluss genommen hat. Also zum Teil in Bereichen eingegangen ist, wo man an und für sich andere Vorgesetzungen hat, die dort in ihrem Verantwortungsbereich sind. Und das ist oft ein Thema, wo ich mit so Leuten aufgeschafft habe, wie das zum Teil natürlich auch für die direkt Vorgesetzten nicht einfach war. Du bist jemand, der das direkte Gespräch nicht verweigern tut. Wie bist du mit dem umgegangen? Es kann ja umgekehrt sein, dass die Mitarbeiter zu dir kommen und da einen direkten Weg suchen.
Was ich sicher nie gemacht habe, kann nie entscheiden, über den Kopf vom Vorgesetzten gefällt, oder? Also, ich habe zugelassen, ich habe Fragen gestellt, ich habe es verstehen, habe manchmal auch Sicht. Und manchmal ist auch der Vorgesetzte in Arbeit, sie hätte nicht einfach können sagen, der Ecker putzt, und hat gedacht, der Vorgesetzte wird zusammengeschissen für etwas, was ich eigentlich cool finde. Und sonst gesagt, hey, komm, wir hocken zusammen, oder ich schaue es mit dem an, oder irgendetwas, oder? Also, vielfach ist auch rausgekommen bei Vorgesetzten, dass es vielleicht gar nicht so ganz so gemein war, wie es vielleicht rübergekommen ist, oder? Also, ich hatte einen Händler in der Lanier, der mir angerufen hat und gesagt, du hast dort in der Technik ein Problem. Ich habe den Techniker beim Joggen gesehen, er hat gesagt, er will von seinem Chef gemobbt. Da dachte ich, das kann nicht sein, ich kenne den Chef. Also, Und dann bin ich so hergegangen und dann, was muss ich jetzt machen? Sag ich, jetzt würde ich mal mit denen an den Tisch hacken oder mal schauen. Und dann ist der Vorgesetzte völlig aus dem Himmel gefallen, wie näher auf der anderen gewirkt hat. Oder dass das beim anderen so als Mobbing vorgekommen ist. Und gesagt, das kann ich Ihnen und vorne nicht wollen. Also manchmal ist es auch gut, dass du die an den Tisch anbringst. Aber ja, der Vorgesetzte zu übergehen, dann bist du tot. Also das habe ich auch immer von meinen Chefen erwartet, dass sie sagen, du hast Kind und ich habe Kind. Also wenn deine Kinder merken, Papi hat da eine ganz andere Meinung als Mami, dann wissen sie sonst schon ein bisschen, bei wem sie einer was fragen, wer ist einer, wo grosszügig. Und dann geht es ganz auseinander, oder?
Mhm.
Und ich mag mich erinnern, dort in Zeltpark haben wir einen Verkäufer gehabt, der immer ein bisschen gedrückelt hat und so. Und der Chef war einer, der eigentlich gleich tickt hat wie ich. Und dann ist er raufgegangen zu dem und dann hat er dann, so hat der andere Verkäufer plötzlich, ja, aber das hat mir der Eckert schon gesagt. Und dann sagt er, lieber, siehst du, wieso bist du dann raufgekommen? Und dann ist er nie mehr raufgegangen, weil er hat gewusst, also, du musst nur viele Stegen laufen für nichts, oder? Also das ist schon wichtig, dass eben dann auch Grundzüge stimmen. Das heisst nicht, in gewissen, ich nenne das ein bisschen Detail, dass der eine das auch, ich habe einmal Japaner Firmen zweimal geschafft. Ich habe die Strategie müssen einhalten. Aber die Art und Weise, wie ich sie in der Schweiz umsetze, von der Organisation, das hätte anders sein wie in Frankreich oder irgendwo etwas. Und das war damals die Stärke der japanischen Firmen, dass sie machen lassen. Im Gegensatz zu den amerikanischen, wo das Gefühl hatten, es muss auf der ganzen Welt gleich funktionieren. Oder auch bei den deutschen Firmen und so. Und so muss ich auch jedem einen gewissen eigenen Stil muss man zugestehen als Vorgesetzten, aber die grosse Linie muss stimmen.
Mhm.
Und abschiessen darfst du nicht, sonst ja, dann hat er verloren. Und du auch. Also.
Mhm. Du bist ja jemand, der in meiner Wahrnehmung immer zwei Herzen in der Brust hatte. Du bist einerseits der, der das Operative geliebt hat, aber viel Zeit und viel Enthusiasmus auch in strategische Nähe gebracht hat. Kommt vielleicht jetzt auch ein bisschen in das hier, dass du heute als Verwaltungsrat unterwegs bist. Auch jemand, der dir wertvolle Tipps weitergeben kann. So, wenn wir es mal zusammennehmen, was sind so grundsätzlich deine Erfahrungen? Also, wenn wir jetzt, wenn es du dich noch einmal siehst, vor 30 Jahren eingestiegen, siehst du mal, nicht mal als Verkaufsleiter, sondern schon als Direktor oder als CEO, was sind so Punkte, wo du sagst, hey, Junge, an das musst du denken, das ist essentiell, wenn du in dieser Aufgabe, in deiner Führungsaufgabe möchtest reüssieren?
Ich glaube, du musst Balance finden. Also, ich bin zu der Schar gekommen. Ja, ich habe Details, wir haben die Pläne gemacht und die Pläne müssen ja im Detail verheben, weil am Schluss ist das das, was beim Kunden ankommt, nicht die Strategie, oder? Und ich bin bei der Sharp gekommen und Sharp hat das Eigenkapital von 8 Millionen gehabt, wo ich gekommen bin, 80'000 Franken rum gewesen. Also wir haben etwa 1,5 Millionen Verlust gemacht im Jahr vorher. Und ich bin dort, ich habe den Laden auf den Kopf gestellt, ich habe versucht, das Ganze wieder rentabel zu machen, hocke in meinem Büro und da kommt der Lehrling rein und sagt, ich sollte noch 5 Blöcke bestellen. Und dann sage ich, ja, wo ist das Problem? Ja, sie müssen jetzt da unterschreiben. Und er hat gesagt, ja, aber das ist nicht dein Ernst. Mal. Und dann bin ich aufgestanden, bin zum Schrank gegangen, Büromaterialschrank, und habe den aufgemacht. Er hat gesagt, du, wenn ich zur Abend mal 10 Uhr den Block rausnehme, es hat keinen Block drin, dann haue ich dir den Kopf ab. Oder? Wenn das Budget überschritten ist, haue er auch den Kopf ab. Wenn einer das Timesystem will, das war damals mal nur eine Tür, oder? Wenn das Timesystem will und du findest, braucht es nicht, dann kannst du als Lehrling dem nicht Nein sagen, dann kommst du zu mir. Also der Chef hat vor lauter Spesen kontrollieren und machen und tun, ob er einen um 20 Grad beschissen hat, hat er gar keine Zeit für die Strategie. Und ich habe das auch bei Kunden gesehen, vor allem in der Druckereigewerbe, wo ich dann gesagt habe, hey, ich weiss, keine Zeit, aber ich würde gescheiter noch eine Flasche Bordeaux holen am Sonntagnachmittag in den Garten hocken und sagen, wo ist meine Firma in 4 Jahren? Auf der anderen Seite, wenn du nur Visionen hast, irgendwann musst du die Visionen runterbringen. Und Visionen runterbringen heisst, das Produkt, das braucht Prozess. habe ich dann vielleicht auch in der Grafax bei gewissen Digitalisierungen, dann wirst du ein bisschen älter, du musst dich ein bisschen mehr um strategische kümmern. An gewissen Orten vielleicht dann schon ein bisschen zu wenig im Detail angeschaut, weil wenn der Prozess nicht stimmt, dann kommt es beim Kunden falsch an oder du verlierst Geld, weil der Leistungsumfang ist nicht sauber beschrieben gewesen, am Schluss musst du Garantieleistungen machen. Ich glaube, es braucht ein bisschen beides. Wirklich ein bisschen Balance haben, weil ganz am Schluss ist es nur so gut. Und sonst, wenn du das nicht kannst, ich habe einen, zwei gehabt, das sind riesen Visionäre gewesen, dann musst du dann jemanden zur Verfügung stellen, der dann auch Prozesse und alles hineinzeichnet. Also, ich hatte lange einen Verkaufsleiter gehabt und einen Finanzler, die sind nacheinander in sein Büro gekommen. Zuerst ist der Verkaufsleiter gekommen und hat gesagt, du kannst dem Finanzler sagen, soll nicht zu einer Buckelung tun wegen dem, und dann ist der andere gekommen, kannst du sagen, er soll sich auch das heben, oder? Und nachher habe ich mal wirklich so einen GL-Workshop gemacht. Da habe ich die schon mit dem Auto, zusammen mit dem Auto ins Elsass fahren lassen, worauf der Finanzler ausgestiegen ist und gesagt, ich gar nicht gewusst, dass der zwei Kinder hat. Also, wir reden von einer Firma mit 200 Leuten und von zwei GL-Mitgliedern, oder? Und nachher ist rausgekommen, dass der Verkaufsleiter brutaler Visionär ist, wohin das der Markt geht. Aber wenn es nachher darum geht, dass der Artikelstamm stimmt im PM und, das ist nicht sein Ding gewesen und dort hat der Finanzler angegriffen. Und wo das nachher klar war, dann ist der Finanzer nachher gekommen und hat gesagt, hey, komm Martin, kann ich dir helfen? Und wo die zwei anfangen zusammenspannen hat, dann ist die Post abgegangen wie die Kanone, weil jeder hat die Schwächen ein bisschen vom anderen jetzt abdeckt und nicht mehr bekämpft. Also entweder machst du beides oder du musst jemanden haben, der den anderen Teil abdeckt.
Also wenn ich das höre, heisst es ja auch, dass man in einer Rolle durchaus auch Einfluss kann nehmen, dass auch, was Kommunikation betrifft, dass man miteinander geschafft wird, dass man miteinander geredet wird. Es hat auch zu tun mit Mut. Ja, die, wie der Lehrling, der hier mit diesen Blöcken zu dir kommt, eine Unterschrift geholt. Was ich jetzt gesehen habe in den letzten paar Monaten, also wir sind ja nicht mehr noch mitten in diesem Corona-Jahr drin, und ich bin eigentlich überrascht, wie viele Kommunikationsprobleme das jetzt an den Tag getreten sind. Also von Unternehmungen oder von Personen, die man rein gehört, das läuft eigentlich gut, das läuft alles im ruhigen Wasser. Das bricht eigentlich jetzt auf und ich, wie ich schon vorhin angesprochen habe, ich bin eigentlich überrascht, wie sich zum Teil Leute schwer tun, also vor allem in der Führung. Also dass Mitarbeiter Mühe haben mit Corona und mit der Sicherheit und was noch alles auf uns zukommt, das verstehe ich. Aber auch in der höheren Hierarchiestufe stelle ich fest, dass viele Führungspersonen heute von der Situation zum Teil richtig übermannt sind und irgendwo fast ein bisschen hilflos dastehen. Was glaubst du, was fehlt, dass sich so gestandene Führungspersönlichkeiten eigentlich so rasch und so stark unter Druck haben setzen lassen und praktisch so hilflos dastehen?
Ja, da komme ich zurück auf das ganz am Anfang vielleicht, oder? Wenn ich natürlich einen direktiven Führungsstil habe und alle Chefverbünde habe, die Befehl brauchen und ich denen auch nicht trauen tun und ich habe die nicht mehr um mich, dann nachher geht das Ganze zusammen, oder? Mhm. Ich sowieso selbstständige habe. Wir haben immer mit Ziel geschaffen, dass ich an eigenverantwortliche Leute. Ich bin in Grafax gekommen und jeder Mitarbeiter vom CEO bis zu der Empfangsdame hat einen variablen Lohnanteil mit persönlichen Zielen, um das zu erreichen. Also Zeit, und das heisst, du musst Ziel definieren. Und ich habe immer gesagt, ich muss das Ziel so weit runterbrechen, dass wenn jeder von den 200 Mitarbeitern sein Ziel erreicht hat, muss die Firma Ziel auch erreicht sein. Und sonst ist etwas falsch in der Zielhierarchie. Und wenn ich mit dir abmache, was du mir musst bringen bis Ende Woche, wo eben in der Planung lieber ein bisschen mehr aufwenden und sagen das nicht, sagen nicht dieses nicht, und dann auch sagst, hey, mir ist eigentlich gleich, wenn es du machst und wie es du machst. Sondern, glaubst du, hast es gemacht, dann kannst du von mir aus am Nachmittag um 3 Uhr landen und deinen Plan zu Abend machen. Logisch, am Kunden kannst du nicht zu Abend. Aber wenn du den Führungsstil hast von eigenverantwortlichen Mitarbeitern, dann könnte ich das auch von dir aus machen.
Mhm.
Und ich habe immer gesagt, in der Schule, es hat kein Lehrer gesagt, du musst eine halbe Stunde Mathe machen. Sonst hätte ich eine Aufgabe gelöst und wäre geschulten. Und ich sagte, Herr Lehrer, ich habe das gemacht, bin wirklich nicht weitergekommen. Sondern du hast 10 Stückchen Rechnungen machen. Mein Kollege, der hat es gerade nach der Schule gemacht. Ich bin zuerst geschulten. Und mein Sohn, der hat 3 Stunden gebraucht, weil nach jeder zweiten hat er am Kühlschrank gewesen und 10 Minuten Fernsehen schauen. Aber du hast ein Resultat abliefern. Und dann kommst du ins Geschäft und plötzlich musst du gar nicht mehr das Resultat abliefern, sondern du musst eine Zeit abliefern. Also, ich habe immer gesagt, ich wäre der bestzahlte Techniker gewesen in der Grafax, weil ich wäre morgen um 7 Uhr beim Kunden gewesen, hätte es abends um 10 Uhr das Problem noch nicht gelöst, aber ich hätte Überstunden bekommen. Und du magst dich an eine Lady bei uns in der Administration erinnern, die ist brutal schnell und fix. Die hat die ganze Administration von Bern auf Ohlen geholt und hat gesagt, ich gebe dir 3 Monate Zeit, nach 14 Tagen hat sie es gehabt. Sie hat doppelt so viel Umsatz wie der Rest betreut und ist am Nachmittag um 3 Uhr fertig gewesen. Und die andere, die Hälfte hatte, ist schnurren und rauchen und hat dann gesagt, hilfst du mir auch? Und die hilft mir nicht. Also, und das ist etwas, was wir schon mal erzählt haben, dass ich mit der Administration ein Commitment hatte, für den Umsatz lange von 5 Leuten. Und wo mal einer gegangen ist, habe ich gesagt, wenn der den Lohn von dem verteilt hat, oder soll ich einen neuen suchen? Und dann haben sie mal 3-4 Monate gesagt, nein, wir teilen den Lohn auf und machen den. Aber das ist das Commitment für 30 Millionen Umsatz lang auf 5 Administrationsleute. Und dann ist dein Output gemessen. Etwas, was bei einem Verkäufer selbstverständlich ist. Also wenn du ganz einen fleissigen Verkäufer hast, der keinen Umsatz macht, rührst du ihn raus. Und wenn er am Nachmittag um 2 in der Body ist, aber ihm das Budget geschossen hat, palschen. Mhm. Und wenn du die Leute so führst mit Ziel, um was musst du liefern und nicht wann und in welcher Zeit, dann geht das sicher auch gut jetzt in dieser Corona-Zeit. Klar, der kreative Teil, der fehlt mit Zoom und so weiter. Also, wenn wir zwei jetzt da würden so anfangen, an mir rumzeichnen, wo ich gehen könnte, ist es gleich nicht das Gleiche, wie wenn ich rasch ein Blatt nehmen und ein bisschen anfangen zu zeichnen. Mhm. Aber ein Monatsabschluss mit dem Finanzler oder gewisse solche Sachen spielt das überhaupt keine Rolle. Also, es ist schon, ich habe selber in der Grafax Vorgesetzte gehabt und gesagt, und hey, die machen ja, ich vertraue meinen Leuten nicht. Und wenn du deinen Leuten nicht traust, dann hast du mal einen Haus verloren. Oder? Also nicht das Problem bei dir, also dann musst du deine Leute austauschen. Mhm. Und das Gleiche war mit, ja, die Heimschaffen. Sag du mir, wenn ich etwas, eine Präsentation muss machen für morgen, dann bin ich im Homeoffice effizienter. Wenn ich im Homeoffice bin und jetzt meine Lady kommt und sagt, hilf mir rasch den Topf und pflanzen, sage ich, du, ich bin im Homeoffice, oder? Aber ich kann im Büro vom Kaffee bei der Sekretärin vorbeilaufen oder bei meinem Finanzamt und dann 4 Stunden etwas privat schnurren. Also, weil ich bin ja im Büro, dann ist es ja Arbeitszeit. Und darum, ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man sagt, hey, ich gehe, ich bringe das morgen Morgen, dann ist es okay, dann mach's. Und dann hast du auch Verantwortung zum Springen. Und wenn du dann am Freitagnachmittag halt gehst, einkaufen, weil es weniger Leute hat, dafür am Samstagmorgen deine Presse machst, du cares.
Ich finde noch spannend, du hast vorhin gesagt, ein Grund, den du siehst, warum so viele Menschen, die in der Führung sind, im Moment so Mühe haben, ist, dass es möglicherweise Zusammenhang tut mit einem direktiven Führungsstil. Auf der anderen Seite sind wir eigentlich heute an einem Punkt, wo vor allem die Generation, auch das hast du erwähnt, Y und Z nachstossen, wo man eigentlich annehmen müsste, so einen direktiven Führungsstil ist eigentlich gar nicht mehr angesagt. Also, wenn gleich noch so viele Leute in dieser, ich sage mal, eher konservativen Denkweise ihren Führungsalltag wahrnehmen, was hast du auf einem Fall? Wie kann man das am besten korrigieren? Und wie das muss ja einen Wandel geben?
Ja, das ist der Rahmen. Also ich habe mal aus einem Trainee-Programm von der Microsoft dargestellt. Der war ein Hammer gewesen, oder?
Also als Führungsperson oder als Fachkraft?
Als Fachkraft, der war 25 gewesen, oder? Mhm. Aber wenn der in eine Gemeinde angerufen hat, ob sie eine ECM-Lösung brauchen, und sie gesagt, kommen Sie vorbei, wenn das so gut ist. Dann hat der Verkäufer gesagt, du, wir können am Dienstag bei der Gemeinde vorbei. Dann hat er gesagt, ich habe keine Zeit. Dann ist er zum Business-Consultant, hat er gesagt, keine Zeit. Dann ist er einfach allein gegangen. Und ist reich und sagt, ich will was muss ich jetzt offerieren? Auf der anderen Seite hat aber ein Meeting um 10 Uhr sein, mit 10 Leuten, der ist um 10 Uhr gekommen. Und da muss man klar machen, was das Geld kostet hat. Also, es ist nicht so, auch die brauchen einen gewissen Rahmen. Jeder braucht einen gewissen Rahmen, wo du einfach sagst, und am Anfang ist der Rahmen kleiner. Das ist wie, wenn du ein kleines Kind hast, dann ist es ein Waldweg und am Schluss ist es eine Autobahn und irgendwann ist es eine größere Autobahn. Aber auch die Selbstgeneration muss anders, aber sie muss geführt werden. Aber sie muss das Vertrauen spüren, aber du musst dann auch zwischendrin wieder sagen, hey Junge, das ist nicht gut gewesen. Ich habe gesagt, schau mal um, das sind 8 Leute, die 4 Stunden auf dich warten. Soll ich dir die Löhne von denen zusammenzählen, was das jetzt kostet? Mhm. Das geht nicht. Also, und an einem anderen Ort ist er völlig selbst gegangen. Mag mich erinnern, in der Lange hat es geheißen, wir müssen Okkasiot verkaufen. Dann hat man einfach einen jungen 25-jährigen Verkäufer zu Bern meine Okkasiot auf Ebay getan. Und ich habe einen Schum und einen Finanzler bei mir gehabt. Mit welcher Kreditkarte zahlt die? Wie geht das? Und dann auf Bernis. Und dann hat sie gesagt, du Chef, muss ich dich jetzt zusammenschiessen? Geht nicht. Und von uns gesagt, pure kreativ gewesen. Also, auch die brauchen ihre Leitplanken, sie brauchen es anders. Aber wenn du das nicht gemacht hast und eben sagst, nicht was musst du machen und bis wann musst du es machen, sondern quasi auch noch sagst, wie du es musst machen, dann bist du natürlich tot. Dann ist natürlich, die Diskussion habe ich mal mit einem grossen Händler von mir in der Westschweiz gehabt, der hat mir vorgeworfen, ich hätte meine Leute nicht im Griff. Und dann nachher habe ich gesagt, ja, du hockst in deinem Büro und all deine Verkäufer sind im gleichen grossen Büro. Du hörst mit einem Ohr mit, was der offeriert, oder? Und du hörst das und sagst, wenn ich von Wohlen meine Leute in Genf führe, die sagen, ja, Chef, und bis ich am Kreisel bin, machen schon wieder was sie wollen. Ja, nein, das geht nicht. Dann hat der Gleiche von Genf in Lausanne etwas gekauft und hat den Brüdern wenigstens den Mut gehabt, den nächsten Swiss in dort zu sagen, du hast recht gehabt, wir haben es unterschätzt. Nur schon auf 70 Kilometer Leute zu führen, ist ganz etwas anderes wie im gleichen Raum. Und wenn du dich natürlich das gewöhnt bist mit dem gleichen Raum und plötzlich schickt es alle heim ins Homeoffice, dann kommst du nicht mehr mit, über was es geht. Und dann hast du auch mehr Mühe. Ich bin natürlich immer gewöhnt gewesen. Und wir haben auch immer eine Struktur gehabt und eine dezentrale Struktur gewesen. Also ob der jetzt in der Filiale hockt und seine Kunden Telefon macht oder die heim, ich komme sowieso nicht mit über.
Also es braucht ein Stück weit auch Vertrauen.
Absolut. Also man, das Vertrauen musst du erarbeiten. Oder? Man, wenn ich eine neue Assistentin hatte und den ersten Englischbrief, dann habe ich den jemandem gegeben, der englischer Nationalität war und gesagt, ist der gut? Und dann hat es geheißen, ja. Beim zweiten Mal, als sie mit dem Englischbrief konnte ich unterschreiben, hat sie gesagt, willst du es nicht lesen? Ich gesagt, nein, ich weiss, es ist gut. Ich weiss doch, die anderen haben wir alles können perfekt organisieren, aber wenn der nächste Tabelle war, hast du gewusst, wo sind die 10 Fehler? Aber dann gesagt, tun sie mir den Anlass organisieren? Dann hast du gewusst, musst du nie mehr nachfragen, es ist gemacht, oder?
Ja.
Also, das ist auch wichtig. Es gibt ja keinen, der überall selbstständig ist. Das ist vielleicht Diskussionen, die wir auch schon ein bisschen hatten, mit den vier Typen, wo muss er welches haben. Ich weiss gar nicht. Also, damals, 40-jährige Grafax-Jubiläum, da habe ich mir eine Assistentin gegeben, in der grossen Zeit, was wir wollen. Ich habe gewusst, das klappt. Oder? Aber wenn ich ein GV-Protokoll bekomme, habe ich gewusst, ich habe 5 Fehler. Weil das ist vom Vorjahr abschreiben, das ist ja nicht richtig. Da muss das Datum stimmen, der Ort muss stimmen. Und ich habe genau gewusst, es hat Fehler drin. Also ich habe genau gewusst, wo muss ich nicht nachfragen und wo muss ich die Pfoten draufheben. Und das ist natürlich auch ein Kunststück, dass du sagst, hey, ich weiss, welche Verkäufer in der Akquisition stark sind, aber nicht so abschlussstark. Du musst mal fragen, ob ich die Offerte anfassen kann. Und der andere musst du ihnen vorausschicken, dass er geht akquirieren. Und wenn er dann lunter gekrochen hat, dann weisst du, er macht es. Du weißt auch, der Verkäufer kommt selber Hilfe holen, der andere nicht. Also das ist eigentlich ein Kunststück. Also.
Aber ist, Dani, ist es doch irgendwo vielleicht ein bisschen wie im Privaten? Oder wenn du eine Person beurteilen tust, dann gibt es verschiedene Punkte, wo du sagst, das ist cool, das ist lässig, das ist super. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo vielleicht du sagst, okay, also, das könnte man auch anders haben. Am Ende des Tages spielt ja das Paket als Ganzes eine Rolle. Das heisst, als Vorgesetzter musst du auch eine klare Idee haben, was ist mir wichtig? Da muss sie wirklich, da muss die Person im Griff haben und mit diesen Ausreißer, mit dem kann ich leben. Ist das so auch eine Erkenntnis?
Ja, absolut. Absolut. Wir haben in der Zellpack ein Verkäufer Administrationsbärli gehabt, wo er der Genau war und sie nicht so die Genau. Aber er hat nicht so gerne geredet. Mit der Folge, dass sie den grössten Kunden angerufen hat, Industriekonzern vom grössten, und gesagt hat, hey, müsst ihr mal etwa die Rechnungen zahlen? Dafür hat er den Rahmenvertrag kontrolliert, ob das letzte Komma stimmt, weil das ist nicht ihre Stärke gewesen. Und ich habe in der Grafax, ich tue lieber reden, wie schreiben zum Beispiel, oder? Und ich hatte in der Grafax einen Verkaufsleiter gehabt. Ich habe meine Excel-Tabelle gemacht, ihm zur Verfügung gestellt fürs Budget, alles was geil ist, hat er etwas reinschreiben, den Rest nicht, wo eigentlich seine Sache gewesen wäre. Und wenn ich gesagt habe, hey, was willst du so einen Weihnachtsbrief der Mitarbeiter schreiben, ich will etwa das und das sagen, hat er gesagt, komm, ich schicke dir einen Entwurf. Und das ist, ja, ich kann jetzt sagen, nein, das ist deine Aufgabe, du musst Excel machen, und ich kann sagen, du bist Chef, du musst schreiben. Oder ja, ein perfektes Paket kommst du nicht über. Aber es ist ein Kunststück und das weiss meine Lady da unten auch ganz genau, wenn sie bei mir nachfragen muss, weil ich es nicht so gerne mache. Hast du das gemacht? Und sie weiss auch, wo sie nicht nachfragen muss. Also, ja, es ist ein Briefding so, es ist bei der Kindererziehung so, es ist bei den Menschen so. Jeder hat doch Sachen, die er lieber macht und Sachen, die er weniger gerne macht, oder? Mhm. Du musst manchmal ein bisschen stüpseln. Also, vor etwa einem halben Jahr einen Verkäufer bei mir gehabt und gesagt, ich kann den ganzen Tag arbeiten, eins mehr nach dem anderen abschaffen, 10 Stunden lang, und trotzdem habe ich die wichtigen Sachen nicht gemacht, weil die sind unangenehm gewesen und die habe ich auf die Seite geschoben, oder? Und du kannst 17'000 Listen machen, am Schluss musst du 50% bei den Kunden sein, dort tut es weh. Im Hockey sagt man, man muss vor das Goal gehen, dann kommst du einen Check über. Ich habe schon die Schweizer Nazi gesehen, Mittelfeldball 10 Minuten hin und her spielt, aber bei einem Unentschieden kommt der Gegner weiter, da fand ich keinen angreifen. Du musst in die Strafraum gehen, wo es weh tut, und mit der Zeit weisst du es bei dir selber, oder? Hey, schieb das Zeug nicht raus, mach es am Morgen als erstes, was du eigentlich am unliebsten machst, das ist wie... Wenn die Frage beim Essen ist, nimmst du, ist es zuerst das, was du gerne hast vom Teller oder das, was du nicht gerne hast. Und das musst du bei deinen Leuten auch wissen. Wissen, da muss ich nochmal nachfragen, hast du gemacht, oder? Aber ja, und dann manchmal ist dir nicht schade sein als Chef, zu sagen, okay, jetzt muss ich halt das Zettel selber. Dafür hat vielleicht er oder sie mir etwas gemacht, wenn ich mein Job wäre. Und wenn wir von jedem die Stärken nehmen und das, was er gerne macht, bei denen am erfolgreichsten, wenn das, was ich gut kann, und am besten kann machen und nicht das, was ich nicht gerne mache oder schlecht mache. Das ist Kunststück wirklich vom Führen, dass du das auch siehst und dann die Arbeit abnimmst.
Du hast ja eine riesen Erfahrung in all diesen Jahren jetzt können als CEO erleben. Du hast verschiedene Träume gehabt, verschiedene Vorstellungen, Visionen. Eben der Miro, ich muss vielleicht die, die das nicht kennen, dann noch erklären. Die Miro-Phase war immer so die kreative Phase gewesen, mit etwas aufzeichnen, Ideen entwickeln. Wenn du so zurückguckst, was würdest du als CEO, in der Rolle als CEO, was würdest du als deinen grössten Erfolg bezeichnen, wenn das überhaupt so kann?
Man sagt ja vielfach, man holt einen CEO zum Beispiel, wenn schlechte Zahlen da ist, dann muss er reorganisieren und dann muss man wieder schicken, weil dann ist er kein Wachstums-CEO. Du hast einen, der Wachstum macht. Also ich meine, ich bin zu scharf gekommen, wie gesagt, ich habe den ganzen Laden auf den Kopf gestellt, wir haben 1,7 Millionen, 8 Millionen Verlust gehabt dort. Und wir haben im ersten Jahr wieder Gewinn geschrieben. Und dann bin ich angegangen worden von der Lanje. Und da habe ich gesagt, was ist die Erwartungshaltung? Haben die gesagt, wir verdienen das Schweinegeld, aber wir wollen mehr Marktanteil. Als ich 2008 gegangen bin, war Lanje hinter Cannons Nummer 2 gewesen. Ich habe in Birmingham den obersten Rico-Boss kennengelernt, wirklich der weltweite Boss, bei der eingeladen gewesen. Und der war für aussen eins am Rauchen gewesen, und der kommt raus und ich sage, ja, mein Name ist Daniel Eckert, in der Schweiz, und der sagt spontan, oh, our richest company in the world. Also, Grafax ist dann am Anfang eher auch wieder ein bisschen reorganisieren gewesen und zurückgekommen auf das, und nachher ist es auch eine Wachstumsphase. Also, Lani habe ich zuerst 10% von den Leuten abgebaut und alles reorganisiert, und am Schluss haben wir gleich dann in diesen 10 Jahren etwa 40-50% Umsatzwachstum gehabt. Also eigentlich kann ich sagen, hey, ich kann einerseits auf Bremse stehen, andererseits aber auch schauen, dass sich der Markt entwickelt und ein bisschen Balance zwischen diesen zwei Sachen. Durchaus unterschiedliche Sachen, wo es beide Spass gemacht hat. Das Wachsen macht mehr Spass, weil man muss Leute abbauen. Aber es hat auch zu dem gehört. Ich habe sogar am Schluss jetzt von Daniel haben wir 5% von den Leuten entlassen, einfach strukturell, weil Corona einfach bestehende Wirtschaftstendenzen verstärkt hat. Ich muss sagen, nein, geht nicht mehr.
Jawohl. Aber da bist du eigentlich ein Paradox, oder? Also wenn ich so als Metapher den Fußball nehme. Ich habe doch dort, gibt es doch ganz klar die Unterscheidung bei den Trainern. Es gibt Trainer, die holst du, wenn die Mannschaft kurz vor dem Abstieg ist, wenn wirklich Krisen ausgebrochen ist. Und der kann die schütteln, der kann die wieder aufstellen, kann ihnen auch Mut machen und dann funktioniert die. Während aber der langfristige Entwicklung von einer Mannschaft für unbedingt sein Thema ist. Also kann ich sagen, du hast eigentlich diese zwei Varianten eigentlich können verbinden. Also einerseits etwas aus einer Bahn rausholen, wo man auf dem falschen Weg ist, aber auch dort, wo man schon auf dem richtigen Weg ist, auch etwas Langfristiges aufbauen.
Aber auch auf dem falschen Weg. Also vielleicht jetzt bei der Grafik, es war noch ein bisschen einfacher gewesen, die Ausgangslage einfacher gewesen, oder? Ich bin irgendwann am 1. März zu der Grafik gekommen, 2009, und im Sommer mit schlechten Zahlen. Wirklich schlechten Zahlen, roten Zahlen. Aber wir sind nicht einfach an und gesagt, jetzt müssen wir Kosten sparen, jetzt müssen wir das machen, das machen. Wir sind angeguckt im Sommer und haben einen 40-seitigen Sanierungsplan gemacht. Und der Sanierungsplan war genau, wohin geht der Markt hin? Also immer mehr IT, immer mehr Digitalisierung, immer mehr Workflow. Wie müssen wir uns umstellen? Wir wollen eine Teamorganisation. Also wir haben ein ganzes Paket geschnürt. Und wo das Paket geschnürt war, haben wir es angefangen umzusetzen. Und dann ist automatisch auch der Kurzfrist gekommen. Aber wir haben auch schon gewusst, wie es weitergeht. Also bin ich nur angekommen, jetzt musst du für 6 Monate einfach die Küste runterfahren. Und dann habe ich auch gesagt, und dann müssen wir uns jetzt, wenn wir mehr in das investieren wollen, müssen wir am anderen Ort Kosten sparen. Aber es hat immer einen Plan dahinter gehabt, auch in der Sharp. Es ist schon ein langfristiger Plan dahinter gewesen. Und der hat dich auch dazu geführt, dass vielleicht kurzfristig gewisse drastische Einschnitte hast müssen machen. Sicher ist es immer einfacher, wenn du frisch kommst, weil du kennst die Leute weniger gut, als wenn du 10 Jahre immer wieder geschafft hast. Das kann man sicher dazu übernehmen.
Also, so auf die 10 Punkte abgebrochen, das eine ist sicher, man muss die planische Fähigkeit haben. Wobei, dass man eine planische Fähigkeit am Tag kann legen kann, muss ich natürlich irgendwo auch eine Vision haben. Ich muss wissen, wo ich durch will, dass ich noch innerhalb des Plans die konkreten Details ausarbeiten kann. Also, ich muss einen Plan haben, aber ich darf auch keine Angst haben, ja, ich sage es vielleicht ein bisschen lapidar, heilige Kühe auch können zu opfern.
Nein, das ist richtig, aber wenn du da zu viel mehr bist, musst du zuerst wissen, ob du auf Hamburg willst oder auf Rom. Und wenn du das nicht weißt, dann bist du verloren. Mhm. Sicher ist wieder so, offen über den Berg gehst, werden es noch ein paar Sachen dazwischen tun. Aber ja, du musst unpopuläre Entscheidungen. Und ich bin grausam angegriffen worden dort in der Grafax zum Teil, auch von unserem HR und so. Das kannst du nicht machen. Dann hat gesagt, ich lege lieber 90% der Jobs. Und opfern 10%, als am Schluss geht die ganze Firma baden und wir gehen alle stempeln. Also, und die meisten von denen haben dann nachher wieder einen Job gehabt und so weiter. Also, meine, es ist immer, wenn einer sein Zeugs nicht bringt oder Charakter nicht gut ist und du musst ihm künden, ist das nicht so schwierig. Wenn er von Haus auf seine Arbeit bringt, aber ich habe zu wenig Arbeit. Es ist natürlich einfacher, wenn du frisch in eine Firma kommst, weil du bist ja nicht du schuld gewesen, dass du zu wenig Arbeit hast, als wenn du es vielleicht jetzt hast. Aber ich glaube schon, das gehört dazu. Und da sind wir wieder bei denen, wo ich vorher mit der Brücke ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich etwas mache, wo ich 90% wieder Arbeit habe, wo Familien dahinter sind und natürlich 10% mit drüber kumpeln, dann musst du es machen. Mhm.
Ich habe euch gefragt, was so deine grössten Erfolge sind oder was das Erfolgsrezept vielleicht auch noch war. Gibt es auch etwas, wo du sagst, das bedauere ich? Oder das ist wirklich etwas gewesen, wo in der Nachbetrachtung, und das glaube ich wirklich auch, mich stärker gemacht hat, aber im Moment wahrscheinlich bitter gewesen ist?
Ja, man. Und ich bin sicher gewesen, bei der Lani, wir sind die reichste Firma gewesen, also wir haben die anderen Rico-Töchter in der Schweiz aus unserem Cashboard nicht zahlt. Ich bin eigentlich sicher gewesen, dass ich der erste Chef von der Rico Schweiz wird, oder? Und dass dann das aber ein Teil vom Vertrag ist, dass ein anderer das wird, das hat mich am Anfang getroffen. Mhm. Wenn ich nachher gesehen habe, bin dann etwa 3 Jahre später, Lichtathletik-Europameisterschaft gewesen und dann haben sie mich gefragt, ob ich Sponsor werde von der Lichtathletik. Ja, ich war in Helsinki und haben sie gefragt, ob ich Sponsor werde von der Lichtathletik-Europameisterschaft da in Zürich. Dann habe ich gesagt, aber die haben doch bestehende Partner. Ja, weißt du, der CEO darf für 5'000 Franken entscheiden und sonst muss er das Headquarter fragen, oder? Und ich meine, ich habe dann gesagt, okay, ich bringe euch Dienstleistung für 100'000 Stutz, aber kein Cash. Dann habe ich mal jemanden fragen. Also, dass wir quasi aus dem Nest von der Rico die ihn rausgeschossen haben und die Grafax gekommen ist, ist im Nachhinein wahrscheinlich der grösste Glücksfall gewesen. Mhm. Wenn du etwas am Anfang gefunden hast, scheiße, und gelernt hast, hey. Ja, ich bin immer einer gewesen. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Titel sind nicht wichtig gewesen. Ich wollte eine interessante Aufgabe. Ich habe sicher in der Grafax in einem Familienunternehmen mit einem Patron, der volles Vertrauen gehabt, mehr können umsetzen, als du in einem Grosskonzern kannst umsetzen. Mhm. Aber ja, dort, ich für mich, ich bin sicher, ich werde der erste CEO von der
Rico Schweiz. Wir haben einen Jüngling, der ist jetzt 25, Wirtschaftsstudium abgeschlossen an der Uni Zürich und steigt jetzt auch ins Berufsleben ein. Was würdest du ihm jetzt für Tipps geben? So 2-3 Tipps, wo du sagst, hey, schau auf das und dann sind ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass du auch reüssieren willst. Auf was muss der Jüngling schauen?
Ja, ich kann mal von mir als Jüngling reden. Es fragt sich, kann ich in eine grosse Firma, also kann ich in eine grosse Bank, kann ich als Produktmanager zu Procter & Gamble, oder kann ich dazu mal meinem Vater dort geschafft und gesagt, wäre das nicht etwas, so in die Zellpack zu kommen. Natürlich, wenn du in einen kleineren Ort gehst, Zellpack hat kein professionelles Marketing gehabt und so weiter, kannst du natürlich viel mehr bewegen. Das ist eine Idee. Und zweitens, ich habe es nicht lange gemacht, aber ich habe es also ich habe dann zuerst müssen auch als Junior-Verkäufer gehen, habe dort noch einen mitbekommen, oder? Ich bin nicht gerade der Frühaufsteher gewesen, habe noch zu Wellander gewohnt und der hat mir aber gesagt, das lange, wenn du morgen um 19:30 da bist, der erste kommt, suche ich ohne dich. Offerte. Ich bin zu den Kunden über Preise diskutieren und ich genau gewusst, also im Nachhinein weiss, der hat hinten den Preis schon abgemacht und gesagt, wenn der Junge drunter geht, weil du klüppelst, gilt das nicht. Also, ich habe es von der Pike auf trotzdem gewisse Sachen auch lernen, oder? Weil sonst, wenn es nie selber gemacht ist, bin ich mit den Technikern. Also, ich bin auch bei der Grafax übrigens, so also das Programm Walk a Mile in my Shoes, bin ich also mit dem PP-Techniker einen Tag mitgegangen. Und das Mittagessen sind wir dann gegessen und dann hat er wollen zahlen, er könnte sich das leisten, worauf er ein bisschen mutiger geworden ist am Nachmittag und gefunden hat, ich könnte wenigstens Zeugs tragen. Und dann sind wir zum Kunden gekommen und dann macht er auf und dann hat die Heide, nachher hat die einen Strich, oder? Sagt, also jede Kopie hat am gleichen Ort einen Strich gehabt. Und sagt, Ron, was ist das? Ich habe gesagt, Heizwalze. Und dann hat er mich angeschaut, wie belämmert, oder? Also, ich habe es schon geschafft, und das ist auch das, was man bei der Sharp dann Mühe gemacht hat, wo die Unterhaltungselektronik dazugekommen ist. Dann habe ich mir so Leute blind vertrauen, ich habe von dem Business keine Ahnung gehabt. Mhm. Und wenn LCD gerade dort aufgekommen ist, und im Sommer hast du mir 6 Monate vorher in der Fabrik bestellt für dein Weihnachtsgeschäft, wo 60% vom Umsatz ist, und im Verkaufsleiter kommt, sollst du dann unterschreiben, ich habe dann 5 Mal mehr bestellt wie das letzte Jahr, und ich gesagt, ja, 15% nicht auch lange, dann merkst du, dass du absolut blind bist, oder? Als ich den variablen Lohnanteil in der Grafax eingeführt habe, habe ich auch müssen, das Basel, vor allem Techniker im Kreis, in der Mitte sitzen, die haben da wie eine Sau. Aber dort war mein Vorteil, dass ich dann sagen, hey, ich komme nicht von der Versicherung. Ich meine, ich habe jetzt selber keine technische Leiter und so weiter direkt geführt, ich habe die gefragt. Also, ich glaube, es ist schon noch wichtig, dass, das habe ich auch von Bruno Franzen von der Interhome gelernt, dass der keiner, möglichst keiner kann ein X für ein U vormachen, oder? Das Einzige, was er gesagt hat, gesagt, weißt, bei der IT, die sicher könnte die Linke, da musst du einfach blind Vertrauen haben. Das ist ein bisschen auch bei mir gewesen. Also, wenn es heisst, das ERP-System, oder das App-Nummer. Aber sonst ist schon wichtig, dass, obwohl ich vom Studium komme, eben nicht gerade so hoch eingestiegen bin, dass ich quasi gar nicht in der Niederung gewesen bin, sondern ich würde schon sagen, im Kerngeschäft machst du also nicht so schnell, sei es für das Aufhören, ich bin verkauft, ich bin im Marketing gewesen, Prozesse und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig, wenn du als Junge kommst, dass du wirklich das Zeug ein bisschen von der Pike auf trotzdem bleibst. Das hilft dir später, wenn du Chef bist, oder? Am Anfang findest du, es geht zu wenig schnell nach oben. Aber es hilft dir nachher, wenn du Chef bist, wenn die Leute dann merken, hey, das ist nicht einfach ein Sitz für eine Summe. Sonst musst du ja selber wissen, ob du in eine grosse Watch. Ich bin nicht der Ehlenbügler gewesen, wo sich jetzt in einer, ich weiss nicht, in einer Microsoft oder so, ich habe immer Chefs gebraucht, die gesehen haben, was ich mache, die Vertrauen kennt in mich. Ich habe noch nie in meinem Leben um einen Stutz Lohn gekämpft. Also, das habe ich nie gemacht. Wenn ich das Kunden hätte, nein, ist völlig unfair, dann wäre ich vielleicht noch nicht anders hingegangen. Also ich habe, das ist auch eine Frage. Ich kenne Leute, die sich sehr wohl fühlen in Microsoft und andere, die sich völlig nicht wohl gefühlt haben. Also du musst am Schluss auch die Unternehmen und die Organisationsformen und die Kunden haben, die deinem Charakter auch entsprechen und dem, was du willst machen.
Ja, wunderbar. Dani, also wir haben bereits jetzt unsere Zeit schon überschritten. Ich danke dir vielmals für das spannende Gespräch. Für die sehr offenen Worte. Und ich wünsche dir jetzt in der nächsten Phase, wo du vor allem als Verwaltungsrat und noch mit ein paar Nebenprojekten unterwegs bist, viel Erfolg. Und ich freue mich bereits auf unser nächstes Gespräch. Ganz gute Zeit.
Danke dir auch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Merci.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, Sie die nächste Woche wieder dürfen zu begrüßen, wenn es wieder heisst Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.
Thank you.